Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Ich freue mich über Gäste, die unter uns sind, die sonst so oft nicht da sind. Und wenn wir über 50 Jahre zurückgedacht haben, goldene Hochzeit, Karl-Heinz und Brigitta, ich kann die Zahl noch ein bisschen erhöhen. Ich denke über 60, 63, 65 Jahre zurück. 1955 bin ich die Schule gegangen und bis 1963 war ich zusammen mit einem Jungen, das ist der Steffen Heber, der sitzt dort, der ist heute mit seiner Frau unter uns. Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Ja, das sind so die Jahre, die man zurückdenkt und man sich einfach mal wieder trifft. Bei der Allianz haben wir uns getroffen am Mittwoch. Ja, war schön. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, wir machen Fortsetzung in unserer Predigtreihe. Wir haben uns eine Predigtreihe ausgedacht über Werte, die wir neu in den Blick nehmen und leben wollen. Wir haben uns beschäftigt bisher mit den Themen Dankbarkeit, authentisch leben, Gastfreundschaft hatten wir bedacht und friedfertig und vergebungsbereit sein. Und heute wollen wir nachdenken über Wertschätzung und Ermutigung. Das steht schon da. Und ich möchte eigentlich gleich zum Anfang, wie es in der Schule üblich war, einen Merksatz euch nennen, der mir wichtig ist. Und der Merksatz lautet: Ohne Wertschätzung keine Ermutigung. Wenn ich jemanden nicht wertschätze, werde ich den auch nicht ermutigen. Ohne Wertschätzung keine Ermutigung ist für mich wie ein Bild, wie ein Baum ohne Wurzeln. Die Wertschätzung ist die Wurzel und der Baum ist diese Ermutigung. Jeder Christ, ganz unabhängig von seinen Gaben oder Ausbildung, ist dazu gerufen, seine Brüder und Schwestern zu ermutigen. Was heißt das aber, einander Mut machen? Wie muss mein Leben aussehen, dass ich andere Menschen ermutigen kann? Und da bin ich auf zweierlei Arten von Ermutigung gekommen. Es gibt einmal die Art der Ermutigung durch mein Leben oder das Leben, durch vorbildhaftes Leben und andermal durch Worte. Und in der Bibel finden wir das Leben eines Mannes, der uns aufgeschrieben ist. Und ich bin selbst gespannt gewesen, was wir von ihm lernen können. Und wir wollen uns heute aufmachen, ein Stückchen durch sein Leben spazieren. Im Wesentlichen wird es also in der Apostelgeschichte sein. Apostelgeschichte werden wir ein bisschen durchgehen. Und dieser Mann heißt Josef. So, nun gibt es natürlich eine Menge Josefs in der Bibel. Und dieser Josef heißt der Josef von Zypern oder der Zyprer. Sagt er das irgendwas? Josef der Zyprer. Da habe ich erst mal überlegt, so richtig nicht. Das war mir nicht sofort eingängig. Wer ist denn Josef der Zyprer? Da ist sein Charakter, wie der Mann gelebt hat, ist so sehr mit seinem Dienst in Verbindung gebracht worden, dass man ihn nicht unter seinen Namen kennt, sondern unter seinen Spitznamen. Das sagt uns dann schon eher was. Der Barnabas. Barnabas ist dieser Mensch, den wir heute ein Stück begleiten wollen. Was heißt Sohn des Trostes? Ich habe mal eine andere Übersetzung hergenommen, das ist die neue Genfer Übersetzung. Da steht drin, ich lese euch mal Apostelgeschichte 4, Vers 36. Also so von dort beginnt das. Apostelgeschichte 4, Vers 36, wer es nachlesen will, wir können auch, wer lesen möchte, gerne die Bibel mit dabei aufhaben. Wir werden immer wieder ein Stückchen durch die Apostelgeschichte wandern. Da heißt es, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet, der, der andere ermutigt. Ja, wir erfahren dann, dass er von dem Stamm Levi ist, also ein gebildeter Mann. In diesem Volk Israel war zuständig für die Arbeiten im Tempel. Sein Leben war also derartig von Ermutigung und Trost geprägt, dass man ihn künftig nie wieder Josef genannt hat, sondern Barnabas. Es war der Barnabas. Habe ich mir so meine Gedanken gemacht, wie würde denn für dich und für mich der Spitzname lauten, den uns jemand gibt aufgrund unseres Verhaltens, der immer so mürrisch guckt oder weiß nicht. Müssten wir mal überlegen, wie könnte ihr denn ein Spitzname für jeden von uns heißen, den uns jemand gibt aufgrund unserer Lebensart, aufgrund unseres Charakters oder wie wir uns geben im Leben. Ja, die Situation in dieser Geschichte war ja so, dass damals einige Christen ihren Besitz verkauften, zum Teil wenigstens den Bedürftigen halfen. Es war aber jetzt nicht verpflichtend, das musste man nicht machen. Aber es war möglich, oder ist es möglich, dass der Barnabas mit gutem Beispiel voranging, denn er wird ja genannt. Es waren ja mehrere Leute, die dort gesagt haben, wir müssen jetzt zusammenlegen, dass wir als neue, junge Gemeinde leben können. Aber Barnabas ist vielleicht das beste Vorbild, warum auch immer. Er wird jedenfalls besonders genannt. Und der sah in seinem Leben sich lediglich als Verwalter. Er hat also vor sich gesagt, was ich besitze, ist Gottes Eigentum. Ich verwalte es gerade mal. So, nun hören wir von dem Barnabas eine Weile nichts mehr. Und dann geht es weiter in der Apostelgeschichte 9. Da taucht der Barnabas wieder auf, und zwar in der Verbindung, in der Situation, als der Christenverfolger Saulus von Gott, von Jesus selbst gestoppt wird, wo er nach Damaskus geht und die Christen verfolgt und ja, in Gefängnisse bringt und so. Und wir kennen die Geschichte eigentlich weitgehend. Jedenfalls, ich will kurz die Geschichte zum Verständnis sagen. Es hat sich also die Nachricht verbreitet, dass der Saulus Christ geworden ist. Der, der gerade erst noch die Leute verfolgt hat, ist jetzt mit ihnen. Und weil das so ist, planen die Juden, ihn zu töten. Kapitel 9, Vers 23 steht das. Da heißt es, aber als viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Dem Paulus gelingt es letzten Endes mit Hilfe anderer Gläubiger zu fliehen. Die Tore der Stadt waren bereits zu, man konnte nicht entkommen. Und dann hat man den Paulus in den großen Korb der Außenmauer heruntergelassen. Er konnte fliehen. Der Paulus versucht jetzt in Jerusalem mit den Jüngern dort in Verbindung zu kommen. Hier lese ich mal den Vers 26. Da sagt Kapitel 9, ne? Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. So, wie hat er sich denn jetzt gefühlt, der Paulus? Seine Leute, zu denen er immer gehört hat, wollten ihn umbringen. Vers 29 steht es nochmal, den lese ich auch noch. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Also die, zu denen er sich gehalten hat, wollen ihn umbringen. Und sie, zu denen er jetzt hingehen möchte, die sind sehr vorsichtig, also so schnell dich. Weil das vielleicht gar nicht stimmt, dass der sich zu Gott bekehrt hätte und Christ geworden ist. So, und jetzt kommt der Sohn des Trostes ins Spiel, der Barnabas. Und da lese ich mal, dass er zum richtigen Zeitpunkt Gottes perfekte Wahl war. Apostelgeschichte 9, Vers 27. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Barnabas, der Sohn des Trostes. Lukas schreibt, dass der Barnabas ihn nahm. Der steht richtig da, Barnabas aber nahm ihn beim Schlawitschen und bringt ihn nach Jerusalem. Und das Interessante, dass in dem, ja, dass vielleicht der Saulus hier schon aufgegeben hatte. Die wollen mich nicht und die wollen mich töten und es wird wohl nichts werden. Könnte man sich vorstellen, jedenfalls Der Barnabas nimmt ihn und muss ihn möglicherweise förmlich zwingen, mitzugehen nach Jerusalem zu den Aposteln, weil das Wort im Grundtext hier an dieser Stelle ist das gleiche Wort, mit dem die Soldaten den Simon von Kyrene zwangen, das Kreuz zu tragen. Genau das gleiche Wort steht im Grundtext. Also mit einem gewissen Nachdruck nimmt der Barnabas jetzt den Saulus und sagt, du kommst jetzt mit und ich kümmere mich um dich. Und da können wir uns noch bewusst machen oder darüber nachdenken, dass es weder Petrus der Fels war, noch Jakobus der Gemeindeleiter von Jerusalem, die sich aufgemacht hätten und sich gekümmert hätten, was denn mit den Saulus richtig los ist. Ist der Christ jetzt oder nicht? Von den beiden ist nicht die Rede. Wer die Absichten von Saulus feststellen wollte und konnte, war Barnabas. Und ich denke, nach allem, was der Barnabas wusste über den Saulus, wie der umgegangen ist, wie er die Christen verfolgt hat, mit einer brutalen Art und Weise, könnte es auch gut möglich sein, dass er in eine Falle läuft, der Barnabas, nach dem, was er alles von dem Mann Saulus wusste. Aber der Barnabas glaubte an den Saulus, als sonst niemand es tat. Ich will eine Anwendung für uns heute versuchen. Kennst du jemanden, der seine Schuld bekannt hat vor Gott? So wie Saulus, und versucht, in die Gemeinschaft von Gläubigen, von Christen zu kommen oder wiederzukommen, die ihn aber nicht aufnehmen. Warum? Weil sie nicht glauben, ob die Umkehr echt war. Kannst du dir vorstellen, dennoch an diese Person zu glauben? Und so wie Barnabas an Saulus geglaubt hat und dich als Vermittler zur Verfügung zu stellen. So als Sohn des Trostes, als Tochter des Trostes, der Ermutigung. Und wenn wir weiter wandern in der Apostelgeschichte, kommen wir ins Kapitel 11. Da finden wir den Barnabas wieder. Ich lese uns mal ein paar Verse aus der Apostelgeschichte 11, Vers 19 beginnend. Ich lese bis 26. Da steht, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu den Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und die sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Und der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu fahren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn zugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Nach der Bekehrung des Saulus hatte also Gott begonnen, unter den Heiden, unter den Nichtjudenvölkern in Antiochia mächtig zu wirken. Wir haben es gelesen, es sind viele, die Christen geworden sind. So, und diese Botschaft, dass das so ist, unter Heidenvölkern, die nicht zu den Juden gehören, diese Botschaft erreicht also bald die Gemeinde in Jerusalem, wie wir hier lesen konnten, in Vers 22. So, und dort wollte man eine Bestätigung, ist das jetzt Gottes Wirken oder was geschieht denn dort in den Antiochia, in dieser Provinz? Und die Bestätigung, wie bekommt man die? Man schickt jemanden hin. Wen denn? Den Barnabas. Der Barnabas hatte die Unterscheidungsgabe. Der konnte das feststellen. Ist das was? Ist das Gottes Werk oder ist es das nicht? Und was tat er, als er in der Höhe ankam? Ich lese uns den Vers 23 nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Das hat mir so gefallen. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Und damit komme ich zu der zweiten Möglichkeit der Ermutigung durch Worte. Ich denke, wir neigen dazu, die Bedeutung von Ermutigung zu unterschätzen, weil es ist ein indirekter Dienst. In Wahrheit macht aber Ermutigung einen Gläubigen viel effizienter in seinem Dienst für seinen Herrn und für die Gemeinde oder wo auch immer. Und motivierter drin, seine Gaben auch einzusetzen im Dienst für Jesus. Ich will zum besseren Verständnis ein Gegenbeispiel sagen. Da war in einer Gemeinde ein junger Mann, der hat aushilfsweise gerade seine erste Kinderstunde gehalten. Ja, weiß man ja, wie das so geht. Das erste Mal, Kinderstunde, ganz neu. So, und da kommt einer aus dieser Gemeinde, ein gläubiger Christ, und sagt zu dem jungen Mann, sag mal, wann kommt eigentlich unser Sonntagsschullehrer wieder? Das ist Entmutigung. Das ist genau das Gegenteil von Ermutigung. So gewinnt man keine Mitarbeiter. Eine Anwendung für uns heute. Vielleicht, dass wir noch weiteren Mitarbeitern Ausschau halten und sie in unseren gemeinsamen Dienst integrieren. So zum Beispiel wie Barnabas, der nachdem die ganze Gemeindearbeit lief in Antiochia, sich nicht hingestellt hat, hat gesagt, schaut mal mich an, ich habe das alles hingekriegt. Ich ganz alleine. Nein, er macht sich auf in den Versen 25 und 26, haben wir es gelesen. Und er sucht den Saulus auf und bringt ihn von Tarsus aus dorthin, dass er mitarbeitet, dass sie miteinander am Dienst stehen. Dann sind wir in der Apostelgeschichte 13. Da wird uns von der ersten Missionsreise berichtet. Barnabas und Paulus nehmen den Johannes Markus mit. Er begleitet sie als Diener in dieser Reise, auf dieser Reise, was auch immer er als Diener machte. Ja, das können wir uns selbst ausdenken. Vers 5 steht das. Apostelgeschichte 13, Vers 5. Als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Da steht es also geschrieben, dass er mitgegangen ist und ist ihr Diener gewesen. Im Vers 15, weiter eben in diesem Kapitel, hören wir, dass die Missionare gefragt werden, ob sie vielleicht ein Wort der Ermutigung für die Gemeinde hätten. Auch nach der Genfer Übersetzung. Und vorher im Vers 13 erfahren wir, dass Johannes Markus sich verabschiedet hat von einer weiteren Arbeit als Diener, von einer weiteren Mitarbeit auf der Missionsreise und geht nach Jerusalem zurück. Also der hat eigentlich eingepackt und hat gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Warum auch immer. So, nun strebt Paulus eine zweite Missionsreise an, zusammen mit seinem bisherigen Begleiter Barnabas. Und der Barnabas, will den Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnt diesen Mann ab. Mit dem gehe ich nicht. Auf den kann man sich ja nie verlassen. Der haut irgendwo unterwegs ab. Und da lese ich uns mal ein bisschen was aus der Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 39, vielleicht am Anfang. Da steht, da lesen wir, Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia, also dort sind sie jetzt, und sie lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Also nochmal gucken, wie es denen geht und sehen, wie es ihnen geht. So steht's da. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der als Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Berg. Und hört, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Was ist das denn? Ein Streit unter Missionaren? Gibt es das? Ja, nun hat aber nicht der eine Recht und der andere Unrecht, sondern der Unterschied besteht da drin, dass Paulus den Dienst sieht. Er sieht, es ist wichtig, die Leute zu ermutigen, hinzugehen, zu sehen, wie es ihnen geht. Paulus sieht den Dienst, aber Barnabas hat den Diener im Blick, den Johannes Markus. Und obwohl er an dem Johannes Markus sicher einige Zeichen der Unreife sah, erkannte er doch sein Potenzial und gab ihm letztlich eine zweite Chance. Und wenn man sich's richtig bedenkt, er wurde schließlich der Autor des Markus-Evangeliums, was wir heute noch lesen können. Und er hätte diesen bedeutsamen Dienst nicht geleistet, hätte der Barnabas, der Diener der Dienenden, ihn nicht so zur Seite gestanden. Und ich denke, aus diesem Grund dürfen wir nie den Dienst der Ermutigung unterschätzen. Vielleicht wieder eine Anwendung für uns heute. Ermutigen wir eigentlich die Anfänger im Dienst für den Herrn, die vielleicht auch in einer Kinderstunde neu anfangen oder die Jugend oder in der Gemeinde? Ermutigen wir sie eigentlich gerade dann, wenn sie sich zurückgezogen haben, es irgendwie nicht gelungen war und sie eigentlich keine Lust mehr haben? Frag mich manchmal, warum fällt es uns so schwer, das wertzuschätzen, was andere tun. Ihn mal zu loben, jemanden mal zu loben, wenn es gelingt, das motiviert. Das macht man dann gerne seinen Dienst weiter. Ein entmutigter Gläubiger, der kann nicht so dienen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Ermutigung, wie wir schon sagten, ist ein indirekter Dienst, der eben kaum gesehen wird, aber es ganz, ganz wichtig für das Zusammenleben in der Gemeinde. Wir haben noch eine andere Aufgabe, die steht in Hebräer 3, Vers 13. Ist ein bisschen klein. Ich lese uns mal den Text, der da oben steht. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug und Sünde. Das ist nicht nur ein Dienst, den jeder von uns erfüllen soll. Es ist auch ein Dienst, den jeder von uns braucht. Denn ohne Ermutigung laufen wir alle Gefahr, uns zu verhärten. Die beiden Männer da auf dem Bild, die machen eigentlich einen recht frohen Eindruck. Ich glaube, es ist jetzt gutes Miteinander, was die beiden führen. Irgendwie scheint es, als wenn ihre Herzen offen zueinander sind. Nicht verhärtet. Ja, so könnte es sein. Stellen wir uns einmal vor, nur 10 Leute einer großen, beliebigen Gemeinde beschließen Folgendes zu denken. Ja, du gehst in die Gemeinde und sagst, ich habe den Gedanken und weiß, dass viele Leute unter Lasten stöhnen und Probleme haben. Wem kann ich heute liebevoll und fürsorglich begegnen? Kommst du mit diesem Gedanken hierher? Oder, ja, muss nicht die Gemeinde sein, kann woanders auch sein. Wisst ihr, in dieser Gemeinde würde sich etwas zeigen von der Kraft der Ermutigung, würde erfahrbar werden und da würde sich manches zum Guten wenden und schöner werden. Es ist die Aufgabe der gesamten Gemeinde, nicht speziellen Leuten, jeden von uns, die Aufgabe der gesamten Gemeinde, Ermutigungen auszusprechen. Und ich denke manchmal, dass der Dienst der Ermutigung dazu dient, Beziehungen zueinander zu festigen, zu schaffen vielleicht. Und es ist die Aufgabe auch der gesamten Gemeinde untereinander, ja, uns zu ermutigen, aber eben auch ihren Leitern Ermutigung auszusprechen, weil auch sie Ermutigung brauchen. Und zwar mehr, als ihr denkt. Aber manchmal verstehen wir den Gedanken der Ermutigung auch falsch und meinen, dass es dann nie Konflikte und Meinungsverschiedenheiten geben dürfte. Aber wie wir gelesen haben, selbst Paulus und Barnabas hatten ihre Probleme. So gottesfürchtig sie auch waren, hatten sie Konflikte miteinander. Ja, sogar Erbitterung stand da. Ich denke, manchmal gehört es auch zur Ermutigung, dass wir unserer eigenen Berufung treu bleiben, die wir für uns erkannt haben. Auch wenn sich dann unsere Wege von lieben Geschwistern trennen. Was andere ermutigt, ist nämlich unsere Hingabe an Gott und seinen Willen, nicht unsere Hingabe an diese Leute und ihren Willen. Wir können andere ermutigen, indem wir so leben, dass die Menschen unseres Umfelds staunen, wie wir umgehen können mit Fehlern. Beharren wir zum Beispiel auf unserem Recht, wenn die andere Person noch mehr Unrecht hat? Sind wir mehr um unseren Ruf als um unsere Beziehung besorgt? Oder demütigen wir uns und tun alles, um den Fehler wieder gut zu machen? Geistliche Gesundheit zeigt sich nicht im Fehlen von Problemen, sondern in der Bereitschaft, sich mit ihnen auf die richtige Art und Weise auseinanderzusetzen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemanden ermutigt? Vielleicht dein Kind, das eine schlechte Note geschrieben hat zur Prüfung, obwohl es gelernt hat, ganz, ganz toll. Hast du trotzdem dein Kind ermutigt? Oder jemanden anders? Auf diesem Weg eine herzliche Gemeinschaft zu erreichen, denke ich, ist kein Spaziergang, sondern gleicht eher einer Bergtour, wo einer auf den anderen angewiesen ist. Dabei müssen wir uns bei uns selbst anfangen und täglich fragen, braucht jemand heute ein ermutigendes Wort, damit er nicht resigniert, sondern neu motiviert wird? Oder nur Gemeinschaft und Zuhören? Auch das ist Ermutigung. Und was noch einfacher ist, ein aufmunterndes Lächeln. Das ist nicht schwer und ermutigt manchen. Das denkt man gar nicht. Das ist so. Weiter hinten im Hebräerbrief steht ein recht klarer Auftrag an uns. Und ich wünsche mir, dass diese Worte, die da stehen, vom Lesen und Hören ins Herz gehen und uns täglich an unseren Dienst der Ermutigung erinnern. Ich habe es mal hier vorne hingestellt, das steht im Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Ich lese es uns nochmal vor, es ist eigentlich deutlich zu sehen. Es ist die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, die ich gewählt habe. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das möge vom Lesen und Hören ins Herz gehen, dass das mit uns geht. Und weil wir darauf warten, dass unser Herr Jesus wiederkommt, möchten wir jeden Menschen ermutigen, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Wenn dir inzwischen klar geworden ist, dass du so, wie du bist, vor Gott nicht bestehen kannst, weil Gott heilig ist und Sünde nicht ertragen kann, dann ist es heute an der Zeit, dass du sagst, Gott, vergib mir meine Schuld, den ganzen Mist, den ich im Leben gemacht habe, vergib mir das bitte. Und komm du in mein Leben und regiere mein Leben komplett. In allen Ecken meines Lebens sollst du der Herr sein. Er schenkt dir ewiges Leben und die Gewissheit, ein von ihm geliebtes Gotteskind zu sein. Und selbst dann ein Ermutiger zu werden für andere. Wie zum Beispiel Paulus, der zum Ermutiger für Schiffbrüchige wurde. Wer das nochmal nachlesen möchte, es wäre gar nicht so schlecht. Das steht nämlich im Gemeindebrief. Das hat der Rocco sehr schön geschrieben. Dass Paulus später der Ermutigung selbst erfahren hat, zum Ermutiger wurde. An der Stelle, wo er sagen musste, ihr werdet alle am Leben bleiben, aber das Schiff wird kaputt gehen. Es ist so gekommen. Und weil das mit den Worten so eine Sache ist, die ich mir immer wieder wünsche, dass wir die richtigen Worte finden, dann wünsche ich mir, dass wir doch das Lied singen. Gib mir die richtigen Worte, das Lied 504. Dass uns das gelingt, dass Gott uns dazu segnet. 504, lasst uns singen.